Diese Episode sprechen Mel und ich darüber, warum Dolly Parton die beste Crowd hat, warum ich beinahe einen Bombenalarm in der U-Bahn ausgelöst hat und warum man Frau Melanie Rabe niemals in die Augen sehen sollte. Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge der 2. Staffel Rabe und Kampf. Mein Name ist Laura Kampf und ich sitze wie immer mit der wunderbaren Melanie Rabe in dem digitalen Aufnahmestudio. Wow, das ist das erste Mal, dass ich einen Namen verkackt habe.
Hast du kurz Melania Trump sagen wollen?
Oh Gott. Wie schrecklich.
Schön, dich zu sehen, Laura. Du bist braun geworden. Total. Gut siehst du aus.
Ja, ein bisschen. Ich war ja auf Föhr. Deswegen ist auch die Aufnahme jetzt so etwas verzögert, weil das Internet da so unterirdisch war. Und wir haben versucht aufzunehmen, deswegen habe ich auch gerade so ein mittelschweres Déjà-vu-Gefühl. Aber es ging dann so nach 10 Minuten alles in die Binsen und es war einfach nicht zu machen. Deswegen sorry nochmal an dieser Stelle. Aber jetzt ist Sonntag und wir holen das nach. Genau, ich habe gar nicht so viel Input, weil ich, wie gesagt, jetzt eigentlich eine Woche frei hatte. Und habe allerdings mal wieder gemerkt, dass mich Urlaub nicht unbedingt entspannt.
Oh nein. Oh Mann. Woran also liegt so, das?
Ich weiß es nicht. Ich habe dann halt auch immer so ein schlechtes Gewissen, aber in alle Richtungen. Also ich habe keine Ahnung, ich gucke zum Beispiel voll gerne ja so Serien oder sowas. Das mache ich im Urlaub ungern, weil ich dann ein schlechtes Gewissen habe, weil ich denke, ich genieße meinen Urlaub nicht.
Ah ja, verstehe ich.
Und dann habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht arbeite. Und wenn ich mich dann entspanne, ne, also dann habe ich das schlechte Gewissen, dass ich nicht arbeite. Wenn ich dann arbeite oder irgendwas mache, habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht genug Urlaub mache. Also ich bin da irgendwie immer so hin und her gerissen. Es war trotzdem, ich habe mich entspannt, ich habe halt mehr geschlafen als sonst und so ein Kram. Unendlich viel gegessen, was sehr mich aber gut. Auch nicht entspannt, sondern
nein, ehrlich gesagt, war nichts toll. Entspannt nicht mehr.
aber es hört sich jetzt so an, als würde ich mich über meinen Urlaub beschweren, das tue ich natürlich nicht.
Nee, aber das ist schön. Ja interessant mal zu hören, ehrlich ja. gesagt. Es ja. war mir auch, wir haben da schon mal irgendwann ganz kurz drüber gesprochen, aber ich finde das, interessant, dass jemand, der so viel arbeitet wie du und so gut ist in dem, was sie macht, dass du tatsächlich dann ein schlechtes Gewissen hast, wenn du mal nicht arbeitest. Und ich finde das auch deswegen interessant, weil das mal ein Unterschied ist bei uns beiden. Weil in vielen Dingen sind wir uns ja sehr ähnlich, auch wenn wir super unterschiedlich arbeiten und unterschiedliche Leben führen und unterschiedliche Typen sind. Aber das ist ein Problem, das ich gar nicht habe. So dieses schlechte Gewissen. Du bist so produktiv. Wie kommt das, dass du dann denkst, oh Mann, jetzt arbeite ich nicht?
Ich glaube, das ist jetzt einfach auch so die spezielle Form gewesen, weil letztes Jahr oder ich mache ja jetzt jedes Jahr im August komplett frei und da hatte ich gar kein schlechtes Gewissen. Das war einfach nur großartig. Da war ich mit Nori unterwegs, wir waren campen. Da habe ich halt auch super viel zu tun gehabt. Ich habe dann immer gekocht und ich hatte so, ich glaube, ich muss einfach aktiv sein. Und der Urlaub jetzt war mit meinen Eltern und Familie und da fällt man dann ja auch sofort in so eine Kinderrolle wieder rein und dann so, Mama, wann gibt's Essen? Also, das ist halt so, oh Gott. Also so viel Abstimmung und Fremdbestimmtheit dann auch irgendwie, natürlich, muss ja funktionieren, das ist ja auch nicht schlimm, aber das ist dann irgendwie was, keine Ahnung, ich kann mich dann nicht selbst strukturieren und so die Dinge, die ich halt auch total gerne mache, wie im Urlaub halt ausgiebig kochen und dann einkaufen gehen oder Feuerholz sammeln und so, wenn wir campen sind, das fällt dann halt alles weg und ich glaube, dann weiß ich halt nicht so richtig, was meine Aufgabe ist.
Okay, dann ist es aber auch überhaupt kein Wunder, weil das ist ja dann weniger Freiheit, als wenn du arbeitest und das fühlt sich dann natürlich nicht nach Urlaub an. Also
das stimmt, so. Das stimmt. Aber Smudo war mit, das war super und wir waren jeden Morgen super früh am Strand, um 7 Uhr waren wir dann schon im Wattenmeer und das war echt herrlich. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich schön und da wünsche ich dann immer so, das Meer wäre ein bisschen näher an Köln, dass man sowas mal öfter machen könnte.
Ja.
Gerade Watt finde ich, also Ebbe, das finde ich so schön und so spannend und dann diese riesigen Weiten und der Hund rastet total aus und weiß im ersten Moment gar nicht, wo er hinlaufen soll und dass das erlaubt ist, dass er jetzt so weit laufen darf und so, das ist irgendwie echt, echt schön, ja.
Das ist toll, ja. Sehr gut.
Wie war deine Woche?
Meine Woche war gut. Ich hatte ja das Problem, dass ich ganz, ganz lange nicht schlafen konnte. Ja. Das hat auch gar nichts hier mit Wiesbaden zu tun oder mit den fürchterlichen Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, sondern es hat schon lange davor angefangen. Ich bin eigentlich ein Faultier, ne? Ich lege mich hin, ich schlafe sofort ein. Ich schlafe 8 bis 9 Stunden, wenn man mich lässt und wache völlig erholt auf und bin dann tagsüber relativ ausgeglichen. Für meine Verhältnisse. Und das war jetzt wirklich viele, viele Wochen lang weg. Und ich habe gar nicht so das Problem gehabt, dass ich nicht einschlafen konnte, sondern diese Art von Insomnia, bei der man nachts wach wird, für gewöhnlich auch immer zur gleichen Uhrzeit, für gewöhnlich so 3:15 und dann nicht mehr einschlafen kann. Und das hat mich tatsächlich ziemlich, auch körperlich, ziemlich fertig gemacht die letzten Wochen. Ich konnte auch jeden Morgen sehen, dass ich von Tag zu Tag wirklich schlechter und kränker aussehe. Aber letzte Nacht war die erste, in der ich richtig gut geschlafen habe, wieder seit langer Zeit. Und ich fühle mich wie neugeboren und alles ist gut. Und nichtsdestotrotz, dass ich so lange nicht schlafen konnte, hatte ich eine super Woche. Und ich habe eine Beobachtung gemacht. Ich hatte so lange das Gefühl, dass die Zeit so schnell vergeht, dass alles so wegrauscht. Das hat, glaube ich, ungefähr mit Corona eingesetzt. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass wir das Gefühl haben, die Zeit vergeht so schnell und rast so. Und das hat ja damit zu tun, dass man wenig neue Eindrücke hat, dass wenig Neues passiert. Für Kinder vergeht die Zeit ja ganz langsam, weil alles neu ist. Und je älter man wird, vergeht sie viel schneller, weil viel weniger neu ist. Und mir ist das schon aufgefallen, als ich über meinen Geburtstag 1,5 Tage in Paris war. Als ich dann zurückkam, als wir zurückkamen und unsere kleinen Reisetaschen irgendwie bei mir durch die Straße getragen haben, haben wir zueinander gesagt, bei dem gleichen Moment, ach krass, es fühlte sich überhaupt nicht so an, als wären wir gestern Morgen erst abgereist, sondern vor einer Woche oder so, weil wir viele neue Eindrücke hatten. Und so geht's mir auch gerade hier in Wiesbaden mit dieser Residency und auch mit dieser Woche. Als ich jetzt, bevor wir angefangen haben zu podcasten, überlegt habe, was waren eigentlich diese Woche, sind mir ganz, ganz viele Dinge eingefallen und ich konnte im ersten Moment nicht glauben, dass die alle diese Woche waren, weil die mir schon wieder ganz lange her vorkommen, einfach weil ich neue Dinge sehe und Dinge erlebe und mein Gehirn das offensichtlich nicht mehr gewöhnt ist. Und das ist so ein ganz toller Effekt. Ich habe es geschafft, die Zeit zu verlangsamen.
Ja.
Also der März ist richtig, richtig lang. Der März ist so lang, als wäre ich ganz, ganz jung und nicht 40 und in der Pandemie gefangen. Und das ist total geil. Und nicht alles ist spektakulär, aber ein paar coole Dinge sind diese Woche wirklich passiert. Also ich war zum Beispiel auf einer tollen Lesung von einem sehr spannenden israelischen Autor, den ich schon lange mal kennenlernen wollte, Dror Mishani, der hat hier in Wiesbaden gelesen, schreibt ganz tolle Bücher. Das war super, super, super. Dann habe ich einen Kollegen kennengelernt, den ich schon sehr lange bewundere und der hier in Wiesbaden lebt, was ich gar nicht wusste. Mit dem war ich irgendwie unterwegs, es war sehr schön. Heute hat mich eine Freundin besucht und mit der habe ich nochmal so ein bisschen Wiesbaden neu entdeckt. Und beruflich sind natürlich auch ein paar Dinge passiert, aber ich habe einfach viel gesehen, was ich vorher nicht gesehen habe, paar coole Ausflüge gemacht, hatte zwischendrin einen Covid-Scare, hatte dann doch kein Corona. Und es waren einfach viele... Viele Dinge diese Woche. Und die Woche kommt mir vor wie ein Monat. Und dass wir am Freitag versucht haben aufzunehmen, kommt mir auch nicht vor, als wäre das vorgestern gewesen, sondern als wäre das schon wieder eine Woche her oder so. Ja. Und das ist eine gute Sache. Das fühlt sich super an.
Das stimmt. Das ist eigentlich voll der Luxus, ne? Ja. Aber das ist so dieses Ganze, dass, wenn das Leben nicht interessant ist, ist alles halt auch... Also dieses your work can only be as interesting as your life, das hatten wir ja schon oft, ne? Und ich finde, das ist halt auch so eine Spirale. Also wenn die Arbeit geiler ist, ist das Leben geiler. Wenn das Leben geiler ist, die Arbeit geiler. Und dann hat man halt auch viel mehr von seiner Zeit hier, ne?
Total. Also,
Wir als Bekennende, auch wenn du sagst, du bist kein Workaholic, ich finde ja, das stimmt.
Findest du? Aber ich habe nie ein schlechtes Gewissen, wenn ich faulenze oder was mit Freundinnen und Freunden mache.
Ja, aber abhänge. Also ich finde auch, oder vielleicht habe ich auch den diesen Workaholic-Begriff jetzt als nicht so unfassbar negativ. Also ich glaube, du bist jetzt nicht so ein Hustle-Freak, der gar nichts mehr auf die Kette bekommt. Aber du arbeitest halt einfach sehr gerne. Ne?
Ja, und das viel. Stimmt. Das stimmt.
Genau.
Ja, ich arbeite sehr gerne. Ja. Und ich fand diese Erkenntnis mit dem Vergehen der Zeit irgendwie auch relativ profund, weil wir ganz oft, oder ich hoffe, dass wir uns oft darüber Gedanken machen, wie die Zeit vergeht und was wir so machen können mit unserer Zeit und dass das Leben ein Stück weit auch kurz ist und dass man es nicht wegrauschen lassen sollte. Und mir ist aber noch mal klarer geworden, das weiß man eh, aber Zeit ist halt nicht nur das, was die Uhr misst, sondern hat auch was mit der eigenen Wahrnehmung zu tun. Und ja, das Leben ist kurz, keiner weiß, wann es vorbei ist, aber wir können das tatsächlich verlangsamen.
Wir können machen,
dass die Zeit irgendwie, also dass ein Monat sich länger anfühlt, dass eine Woche sich länger anfühlt, wie in der Kindheit. Also wenn man darüber nachdenkt, man hat ja das Gefühl, die Kindheit ist ewig lang gewesen. Vor allem diese tollen Sommerferien, wo man mit seinen Freundinnen und Freunden durch die Gegend gestreift ist und mit nackten Beinen und weißt du so, diese Kindheitsdinge, die kommen einem ja lange vor und die waren ganz, ganz kurz, aber die waren so aufregend und so voller Neuem und voller so viel Zauber, dass sie einem lang vorkommen. Und ich habe tatsächlich eine Zeit lang gedacht, dass es einfach ein Phänomen des Alters ist, dass es normal ist, dass jedes Jahr schneller vergeht. Und jetzt merke ich, diesen Monat habe ich diesen Prozess umgekehrt.
Das ist echt voll geil. Supergeil.
Ja. Supergeil, das mache ich jetzt immer so.
Das heißt also, was ist dein Plan für die Zukunft? Mehr so, ich buche mich irgendwo anders ein, um eine andere Stadt kennenzulernen, um das halt so heraufzubeschwören, dass man mehr Eindrücke hat? Oder ist es jetzt so mehr Reisen oder ist das mehr Leute oder?
Ich glaube, dass mehr Reisen macht das total leicht. Also das, da hat man das automatisch. Ich glaube, man kann das aber auch sich in der eigenen Stadt designen. Und ich glaube, ich habe das am Anfang von Corona auch tatsächlich noch gemacht, dass ich dann noch ein bisschen kreativ geworden bin. Aber irgendwann ist das halt so eingeschlafen und ich bin faul geworden, was so diesen Freizeitbereich betraf und habe halt nur noch entweder gearbeitet oder gelesen oder Netflix geguckt. Ja. Das ist jetzt überspitzt gesagt. Mhm. Aber ich glaube, man muss gar nicht irgendwie viel und teuer reisen, um das hinzukriegen, aber ich glaube, Reisen ist der einfachste Weg.
Das stimmt wahrscheinlich. Das stimmt, weil da halt so viel auch zusammenkommt, ne? Was ich beim Reisen immer so mega schön finde, ist, dass du auch automatisch anders isst und dich anders anziehst, weil es im Zweifelsfall kälter oder wärmer ist als zu Hause, dass es da halt irgendwie so einen Bruch gibt und so. Und dass allein dadurch, dass du halt plötzlich eine Winterjacke anhast und gerade hast du noch Shorts an, irgendwie auch so eine andere körperliche Wahrnehmung von Temperatur und Regen oder nicht Regen oder Schwitzen oder Frieren und so, das macht ja auch schon einfach voll den Unterschied, wie man sich so in den Tag wappnet.
Total, das ist so.
Ja,
hast du automatisch andere Leute, andere Bilder.
Vielleicht eine andere Sprache.
Ja, total. Und gehst automatisch andere Wege. Man könnte sich das aber natürlich auch total leicht, zum Beispiel in einer Stadt wie Köln, erschließen. Also ich glaube, fast alle, die in großen Städten wohnen, kennen das Phänomen, dass sie zumindest jetzt während Corona die meiste Zeit in ihrem eigenen Veedel, in ihrem eigenen Kiez unterwegs sind. Mhm. Und ich bin fast nie in der Südstadt, wenn ich da nicht hin muss oder in Ehrenfeld, wenn da irgendwie, klar, mal auf ein Konzert oder eine Party oder so. Aber man könnte sich das auch, wenn man gerade nicht reisen kann, irgendwie zimmern.
Ja.
Aber allein darauf mal zu achten, also ich, für mich war das voll der Mindfuck, zu merken, ach krass, ich habe den März gedehnt. Er fühlte sich an wie 3 Monate. Und das jetzt schon. Und heute ist gerade mal der 20. Heute, wo wir aufnehmen. Das ist total bizarr, aber auf eine gute Art.
Das nächste, was du hacken musst, ist irgendwie so ganz bewusst Erinnerungen machen, die man immer wieder abrufen kann. Weil das ist dann auch, und da denke ich jetzt gerade, wo du das erzählt hast, habe ich so an große Reisen gedacht, die ich früher gemacht habe. Und da gab es auf jeden Fall, bevor ich so dieses ganze Werkstattleben hatte, war ich mega viel unterwegs und das war so das Größte, immer alle 2 Jahre irgendwie so eine Reise zu machen, wo man dann 6 Wochen unterwegs ist. Halt auch noch voll die andere Zeit im Studium und überhaupt gar keine Verantwortung und nur in Hostels halt gepennt oder bei irgendwelchen Leuten, die man kennengelernt hat und so. Das waren auf jeden Fall immer richtig coole Reisen, aber ich kann mich erstaunlich wenig daran erinnern. Ach, krass. Also so 6 Wochen Australien, 6 Wochen USA, wo wirklich nichts geplant war und alles total spontan. Vielleicht lag es aber auch daran, dass ich immer so mega im Moment war und dass alles mir, also mir ist das einfach alles passiert. Weißt du, wie ich meine? Ich habe so das Gefühl, ich hatte fast kein Zutun, sondern ich stand da einfach nur und dann war ich plötzlich segeln, weißt du?
Ja.
Und aber irgendwie denke ich oft komisch dafür, dass du da wochenlang so ein Abenteuer hattest, hast du relativ wenig Erinnerungen.
Ich verstehe das, mir geht das tatsächlich ähnlich. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das noch schlimmer wird in letzten Jahren. Vielleicht habe ich mir das auch einreden lassen, aber man sagt ja immer, und dazu gibt es ja auch irgendwie Forschung, die ich jetzt nicht falsch zitieren möchte, aber nur so, wie ich es mir gemerkt habe, wenn man sich gut an etwas erinnern möchte, sollte man gerade kein Foto machen. Und deswegen wird es immer schwieriger, sich gut an Dinge zu erinnern, je mehr wir alle irgendwie mit unseren Handys auf Dinge draufhalten. Okay. Also wenn du irgendwie auf ein Konzert gehst von Arcade Fire, wirst du dich wahrscheinlich später nur noch an die 5 Sekunden erinnern, wo du irgendwie die letzten Takte von Wake Up gefilmt hast, aber nicht mal den ganzen Rest, weil das dann irgendwie das überschreibt und weil man da nicht so richtig aufpasst. Und das finde ich relativ schlüssig, aber es passt halt nicht zu dem, was du erzählt hast, weil du hattest das Problem früher schon, ne?
Ja, ich hatte das Problem früher schon.
Oder vielleicht ist es auch gar kein Problem. Das ist nur eine Beobachtung.
Ja, oder vielleicht funktioniert halt mein Kopf so. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich, zum Beispiel kann ich mich mega gut an das Skinny Lister Konzert erinnern, wo wir beide waren, wo die diese Rumflasche rumgegeben haben und du, weise wie du bist, natürlich nicht rausgetrunken hast. Und ich sofort Alkohol im Satz.
Ich mag einfach keinen Rum.
Da kann ich mich total gut dran erinnern, aber jetzt, wo du sagst, sind das vielleicht auch die Aufnahmen, die in meinem Kopf verankert sind. Die Frage ist halt an das, keine Ahnung, an das Konzert, an das ich mich jetzt nicht erinnere, wo ich keine Fotos gemacht habe, erinnere ich mich halt gar nicht. Weißt du, wie ich meine? Also
ja, voll.
Ist es dann halt, dass man sich nur an die Fotos erinnert und die Alternative wäre, du erinnerst dich halt nur, dass du überhaupt auf dem Konzert warst und hast halt gar keine Bilder mehr dazu im Kopf, dann erinnere ich mich lieber nur an die Fotos als gar nichts.
Ja, ist ein guter Punkt. Also ich erinnere mich auch, Konzerte ist auch irgendwie was, wo ich total andocken kann, weil ich extrem viel auf Konzerte gehe und dann ganz oft irgendwie ein altes Ticket finde oder gar nicht mehr weiß, dass ich da überhaupt war. Das gruselt mich dann fast ein bisschen. Ich habe auch eine Zeit lang immer gedacht, oh Gott, vielleicht stimmt was nicht mit mir und andere Leute erinnern sich. Aber ich glaube, das hat einfach irgendwann mit dieser Fülle an Informationen zu tun. Weil Dinge, die was wirklich ultimativ Besonderes sind, zum Beispiel Konzerte, auf die ich gegangen bin als Teenager, als ich mir das irgendwie vom Munde absparen musste, ein Konzertticket, um mich da jemand und ich meine Eltern dazu bringen musste, mich dahin zu fahren und meine Freundin oder so. Da kann ich mich total gut dran erinnern. Also vielleicht ist es bei uns so, in der Stadt, man geht irgendwie jede Woche auf ein, zwei Clubkonzerte prä-Corona. Vielleicht hat man sich es auch einfach deswegen nicht mehr gemerkt, weil es so dann fast schon wieder alltäglich war. Und vielleicht ist es dann auch gar nicht so schlimm, dass man es sich nicht so merkt. Aber ich kann auf jeden Fall über mich sagen, weil ich zum Beispiel einen Bruder habe, der ein sehr gutes Gedächtnis hat, wenn wir uns manchmal über Dinge aus unserer Kindheit unterhalten, kann er sich wahnsinnig gut an fast alles erinnern und ich mich an fast nichts. Ach, krass. Und das Krasse ist, er ist jünger als ich, also müsste ich mich eigentlich besser erinnern, weil ich schon größer war. Mhm. Und das ist aber gar nicht so. Und ich versuche tatsächlich bestimmte Dinge wirklich sehr aktiv abzuspeichern, weil ich das so schade finde, weil man immer sagt, das Einzige, was dir am Schluss immer bleiben wird, was dir keiner wegnehmen kann, sind deine Erinnerungen. Und ich denke so, ich habe zu wenig, obwohl ich so viel erlebe. Ja. Und das ist halt irgendwie ein bisschen traurig. So.
Letztens konnte ich auch nachts nicht pennen und habe so drüber nachgedacht, ob ich mich noch richtig, richtig genau an das Badezimmer in meinem Elternhaus erinnern kann. Mhm. Und das fand ich war auch so voll die interessante Übung, weil zuerst dachte ich so, nee, keine Ahnung, weiß ich gar nichts mehr von. Und dann sind so peu à peu aber so diese gelben Frotti-Handtücher, die ich total vergessen hatte. Und dass es halt so Sachen wie Handtuchhalter gab. So irgendwie weird, dass man sich das dann halt merkt. Und dann plötzlich wusste ich dann doch wieder, wie die Wasserhähne aussehen, wie die sich angefühlt haben und wie das gefliest war. Und das hat an einer Stelle die Fliese so ein bisschen höher gestanden hat als die anderen und sowas. Da, vielleicht muss man es auch trainieren.
Ja.
Oder mehr Zeit damit mit seinen Erinnerungen verbringen. Vielleicht ist das auch das Ding, weil ich bin ja auch so ein Opfer. Jede freie Zeit knalle ich mir einen Podcast rein oder bin bei Insta oder überlege selber, was ich für YouTube machen könnte oder so. Also ich bin halt einfach so viel mit Medien konfrontiert, dass vielleicht mein Körper das gar nicht mehr oder mein Kopf das gar nicht mehr so gut kann, sich zu erinnern. Also vielleicht muss man das halt auch einfach üben in Momenten, wo einem langweilig ist.
Ja, wer weiß.
Dass man halt, das wäre eigentlich mal so ein geiles Experiment, so eine halbe Stunde am Tag, und das ist, halbe Stunde ist ja schon lang, ne, das glaube ich auch echt anstrengend, aber sich so eine halbe Stunde am Tag erinnern an irgendein random Ding. Also, und das könnte, da könnte man ja wahrscheinlich einfach auch ein Wörterbuch durchgehen, so. Einfach zu Apfel, irgendwie versuchen, eine Erinnerung auszugraben,
super,
gucken, ob das funktioniert.
Ja, voll.
Ich glaube, das probiere ich mal, weil ich versuche ja eh, morgens nicht zum Handy zu greifen.
Ich auch.
Und das ist das Erste, was ich machen will. Es interessiert mich so sehr, was passiert ist. Und ich bin halt einfach voll addicted. Es ist so. Ich kann es auch nicht leugnen. Aber da versuche ich wirklich bewusst, das morgens nicht zu machen, sondern zumindest erstmal einen Kaffee zu trinken.
Ja.
Aber was mache ich denn, während ich einen Kaffee trinke? Ich glaube, ich werde dann versuchen, mich zu erinnern an irgendwas.
Das ist ein sehr guter
Plan.
Um
diesen Muskel zu trainieren.
Ja. Ja, das wäre schön, wenn das tatsächlich ein Muskel wäre. Ich hätte auch echt Lust, das mal nachzugucken, wie man das tatsächlich trainieren kann. Mhm. Und ich hätte jetzt um mein Haar gesagt, ich schaue das mal nach und dann, da müssen wir doch mal drüber sprechen. Machen aber ich nicht. Weiß, dass wir das, ich weiß nicht, die wievielte Episode das ist, aber in jeder Episode haben wir das zu irgendeinem Thema immer mal gesagt. Ja, und mir fällt gerade ein, wir hatten ja irgendwie überlegt, einen Langzeit-Podcast zu machen, bevor wir in die Sommerpause gehen, so wie in dem Zeit-Podcast alles gesagt. Und nachdem wir das angeteasert haben, habe ich eine Zuschrift bekommen, ich glaube über Instagram. Ich habe es blöderweise nicht rausgesucht, deswegen weiß ich den Namen nicht mehr der Hörerin, die mir das geschrieben hat. Aber sie meinte auch, super Idee. Und sie meinte, und vielleicht könnt ihr dann auch Rubriken haben. Darüber hatten wir, glaube ich, schon gesprochen, dass wir dann auch Dinge ausprobieren können. Und sie meinte, und dann könnt ihr vielleicht auch die ganzen Loose Ends, die ihr in euren Episoden hinterlassen habt, schließen. Was ich irgendwie eine total lustige Idee finde. Voll. Wir werden jetzt natürlich nicht alle unsere Episoden nochmal hören, um das rauszuschreiben. Nee. Aber ich möchte hier einfach mal einen Aufruf starten, falls irgendwer Lust hat, uns zu schreiben und sich an so 2, 3 Themen erinnert, wo wir mal gesagt haben, da müssen wir mal drüber sprechen, das nie gemacht haben, schreibt uns das. Ja, voll. Weil dann könnten wir da so ein Rapid-Fire Loose Ends vernähen Ding in unserem Longform-Podcast vor der Sommerpause machen.
Das ist eine sehr gute Idee.
Dann, ich kann übrigens heute so schlecht reden, weil ich Wein trinke und ich merke gerade, dass meine Sprachfähigkeit bergab geht.
Ich kann so schlecht reden, weil ich komplett runtergefahren bin. Auf einen Puls von 50 oder so.
Ah, das ist gut.
Ja, ist auch schön. Nee, das finde ich jetzt aber eine gute Idee, das mal so zusammenzuteilen. Dann reden wir vielleicht auch endlich mal über Durchhaltevermögen, Mel.
Du, das würde sich aber in diesem Langzeit-Podcast total anbieten. Mhm. Irgendwie schon mal eine normale Episodenlänge, weiß ich nicht, 45 Minuten, eine Stunde über Durchhaltevermögen zu machen in dem Podcast, der dann irgendwie ewig dauern soll. Das ist eigentlich genau die richtige Form, um über Durchhaltevermögen zu sprechen. Das ist aber ich habe ein bisschen Angst, dass wir denen sofort abbrechen, das Experiment. Das ist unangenehm, das anzukündigen, dass wir so ein Endlos-Podcast machen wollen. Er ist dann halt einfach kürzer als normale Episoden. Und den Druck sofort zusammenbrechen.
Unter der Erwartungshaltung.
Oder wir machen dann so ganz schlecht kaschiert, so ganz schlecht zusammengeschnitten, wo man so voll merkt, nee, das haben sie irgendwie über 12 verschiedene Tage zusammenstückeln müssen.
Hey, sind das überhaupt Mel und Laura?
Oh, wäre das super, wenn wir so Imposters casten würden für unsere Abwesenheit und man irgendwann merkt, das sind sie schon ziemlich lange nicht mehr.
Das ist geil.
Auch so Männer Person, oder so, die so ihre Stimme verstellen.
Ein Mann, der so super eloquent ist.
Und einer, der uns beide spricht, wie in so einer polnischen Synchro. Wo eine Person alle spricht, das wäre sensationell.
Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Und mein Part ist nur so, geil, das ist geil, geil.
Super gut. Und ich sage dann immer so, ja, das ist ja auch total gut erforscht. Ich habe da mal so eine Studie gelesen. Ich weiß sie nicht mehr genau, aber ich sage es nur in meinen eigenen Worten.
Ja, finde ich gut. Das können wir so machen.
Perfekt.
Ja, das ist richtig lustig.
Oh man.
Ja.
Naja.
Zu Konzerten wollte ich noch. Hast du eine rausragende oder eine Top 3 an rausragenden Konzerterinnerungen, die wurde so... dich dran erinnerst, wenn man einfach Konzerte so sehr vermisst?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also ich hätte locker eine Top 10, aber ich versuche mal Top 3. Das Erste, was mir einfällt, ich habe mal ein ganz, ganz tolles Nick Cave-Konzert gesehen. Mhm. Ich habe mal viele mega tolle Konzerte von Kaisers Orchestra gesehen. Das war so eine norwegische Industrial Band, von der ich ein riesen Fan war und von denen ich bestimmt 20, 30 Konzerte gesehen habe.
Boah.
Und das Dritte wäre Radiohead in Oslo. Da sind wir extra nach Oslo geflogen, haben da ein paar Tage gemacht, weil wir gerne Radiohead in einem relativ kleinen Rahmen sehen wollten. Das war unglaublich, unglaubliche Atmosphäre, unglaubliche Band, unglaubliches Konzerterlebnis. Kaisers Orchestra war eh immer total geil, weil alle am Ende vollgeschwitzt waren. Es war immer ein kleiner Club. Und es hat so eine richtige Industrial-Rock-Band, die aber auch irgendwie auf allem Möglichen dann so rumgekloppt haben. Und es war immer so wie so eine Messe mit einem super charismatischen Frontmann. Und ich bin halt irgendwann, als sie in Köln gespielt haben, wollte ich mir irgendwas signieren lassen und bin dann mit denen noch feiern gegangen. Und die waren hinreißend. Also das war irgendwie so eine gute Mischung aus Konzerterlebnis und dann mit der Band noch feiern gehen, die auch einfach total nett waren und überhaupt nicht so, wir schleppen hier dieses 25-jährige Mädel ab, sondern sind total entzückend und spielen mit der Kicker und so. und bringe mich dann sicher nach Hause, weil es schon ganz spät ist, weißt du, so.
Wow.
Und Nick Cave war halt einfach, das war halt wirklich wie ein religiöses Erlebnis. Das war vor ein paar Jahren, halt, also natürlich vor Corona, vor ein paar Jahren. Mir ging es an dem Tag überhaupt nicht gut und ich habe schon überlegt, das irgendwie sausen zu lassen. Da kamen irgendwie ein paar ganz blöde Dinge zusammen. Und ich hatte dann auch noch Streit mit jemandem kurz davor und bin dann aber dahin gefahren. Das war in Düsseldorf in der großen Halle. Und dann hat der angefangen zu spielen und die ganze Menge war davon so ergriffen und das war so krass. Man konnte an nichts anderes mehr denken, dass ich wirklich das ganze Konzert über vor Glück wie eine wahnsinnige Rotz und Wasser geheult habe, die ganze Zeit. Ich habe die ganze Zeit glücklich geweint, die ganze Zeit. Ich habe da zum ersten Mal begriffen, obwohl ich da schon ganz lange geschrieben habe und Bücher veröffentlicht habe, ich habe da zum ersten Mal wirklich so richtig hundertprozentig im eigenen Leib begriffen, wie wichtig Kunst für jemanden sein kann, nämlich lebensverändernd und lebensrettend. Also ich war da jetzt nicht, mir ging es da jetzt nicht extrem schlecht, aber es war wirklich so ein krasses Erlebnis. Ich bin danach nach Hause und meine Welt war eine andere. Das war total abgefahren.
Wahnsinn. Hast du danach seine Musik auch nachhaltig anders gehört?
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Das ist ja auch immer so das Ding mit Konzerten, dass die das halt verstärken oder auch komplett killen können, ne? Wenn ein Konzert nicht funktioniert. Hatten wir nicht beide so einen Red Hot Chili Peppers Moment, die wir dann mal live gesehen haben und dann ging es einfach nie wieder?
Ja, das stimmt leider.
Ja, ja.
Ja, das stimmt leider. Damn. Ey, ich war sogar mit deinem Bruder auf dem Red Hot Chili Peppers.
Hä, ich auch. Waren wir da zusammen?
Vielleicht, warte mal.
Das muss so 2001 oder 2002 gewesen sein?
Irgendwie so.
In Dortmund?
Nee, ich war nicht in Dortmund. Ich war irgendwo da so bei Stuttgart. Da sind wir elendweit gefahren.
Hä, wieso geht mein Bruder zweimal aufs Konzert?
Weiß
also,
ich mehr.
Weird, okay.
Oder habe ich das geträumt? Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir aus irgendeinem Grund zusammen auf diesem Konzert waren. Aber egal, erzähl du mal, was waren deine lebensverändernden oder besonders erinnerungswürdigen Konzerte?
Also so meine Top-Erinnerungen, die mir jetzt sofort einfallen, das sind immer Sachen, wo jetzt gar nicht, also wo halt irgendwie das Konzerterlebnis besonders war. Mhm. Das war einmal, ich glaube, das war auch 2003, auf dem, genau, wir haben nämlich gerade Abi geschrieben und ich hätte eigentlich da, war ich da eigentlich, hätte ich ein wenig mehr involviert sein sollen, hatte aber auch eine ziemlich schwierige Zeit und dann meinte eine Freundin so, ey, fuck it, wir fahren jetzt einen Tag zu Rock am Ring und dann kannst du auch wieder lernen, aber wir machen das jetzt einen Tag. Und dann haben die mich eingesammelt, ich konnte überhaupt nichts tun und dann kamen wir viel zu spät auch an und Marilyn Manson war da natürlich Headliner und wir waren auf dem Konzert und ich bin jetzt kein Manson-Fan oder so, aber wenn halt irgendwie so 80.000 Leute da stehen, das ist ja immer so eine Dynamik. Und irgendein Typ hat mich hochgehoben und nach vorne geworfen. Und dann war ich plötzlich in dieser gigantomanischen Menge und bin halt ein komplettes Lied lang von hinten bis ganz nach vorne gecrowdsurft. So. Wow. Das war unfassbar. Das hatte fast nichts mit der Musik zu tun, aber einfach so diese Menge auf diese Art zu merken, weißt du, wie weit man getragen wird. Das war so krass. Das war so krass. Dann fand ich ein Konzert, wo ich echt super gerne dran denke, obwohl die Location scheiße war. Es ist halt in der Lanxess Arena. Oh, es ist ja wirklich eine Tragödie. Habe ich Dolly Parton gesehen.
Wow.
Es war so schön. Und was mir da so, da habe ich auch wirklich super viel geweint. Ich habe irgendeine Verbindung von Country direkt mit meinem Herzen, wo ich höre tatsächlich auch privat extrem viel Country-Musik. Ganz komisch, also da, aber das ist auch
das
so.
Das wusste ich nicht, Laura.
Echt nicht?
Nein, das wusste ich nicht.
Doch, ich höre super viel so die ganzen alten Lynn Anderson und die ganzen alten Country-Dinger, weil das aber auch so accessible ist. Du kriegst halt immer so die ganzen Platten hinterhergeschmissen. Und früher auf Flohmärkten habe ich dann halt alles, was noch so einigermaßen cool aussah, mitgenommen. Und dann so Kenny Rogers habe ich super viel von.
Ich habe nur Johnny Cash. Den
Johnny
liebe
Cash
ich natürlich.
Hab ich auch. Ja, voll. Genau, und also irgendwie gibt es halt so eine Verbindung mit Country und mir. Und da muss ich immer ganz viel weinen. Bei Dolly Parton, davon abgesehen, dass ich auch sehr viel weinen musste, fand ich das Publikum so unglaublich. Ich habe noch nie so ein diverses Publikum gesehen.
Ach.
Da waren halt ganz, also in Anführungsstrichen ganz normale ältere Leute, die das halt so in ihrer Jugend dann gehört haben. Da waren Drag Queens, da waren mehrere Square Dance Vereine, da war eine Riesengruppe, die sich zusammengetan hat, und die waren alle blind und waren da halt, sind da zusammen hingereist. Also es waren wirklich alle da. Es wurden Regenbogenflaggen geschwenkt und es war wunderschön, wie viele Leute sich auf Dolly Parton einigen können. Mega und das gut. Fand ich halt irgendwie cool, weil sie ist halt auch einfach so eine Ikone, ne?
Ja. Also und für viele unterschiedliche Gruppen, das ergibt total Sinn, ja.
Ja, ja.
Na klar, schön.
Obwohl in so einem Feld, wo, also Country ist, glaube ich, jetzt nicht so das offenste Feld für alle, weißt du?
Ja, das stimmt.
Also Country, ähnlich wie deutscher Schlager.
Ja.
Ist ja, glaube ich, nichts, wo sich sehr viele unterschiedliche Leute eigentlich drauf einigen. Der einzige Grund, warum das geht, ist halt Dolly Parton. Und das fand ich so schön.
Total.
Ah, das fand ich richtig gut. Und was noch ein sehr eindrucksvolles Erlebnis war, das muss auch 2001 oder 2002 gewesen sein, haben wir Peaches gesehen auf der Fatherfucker-Tour im Jugendzentrum in Bielefeld mit ungefähr 15 Leuten.
Sensationell.
Es war so großartig. Einfach so keine Bühne. Es war halt alles auf einer Höhe in so einem viel zu hellen Saal. Es hat gar nicht funktioniert. Und das hat auf jeden Fall so mega Spaß gemacht, weil obwohl alles gegen sie gesprochen hat und die Voraussetzungen nicht sehr ideal waren, war das so ein mega Konzert, was ich auch niemals vergessen werde. Das hat einfach so Bock gemacht, mit so wenig Leuten jemanden so wirklich zu entdecken. So, ich kannte sie halt nicht. Und das war so, okay, krass, wie es ist genau mein Ding. Es ist einfach so cool.
Ja.
Wie kann das sein, dass hier nur 15 Leute sind?
Ja, total
krass. Das war wirklich ein schönes Erlebnis.
Mega. Das ist oft so, ne? Also ich finde so in Köln, wenn man in die kleinen Clubs geht und wirklich so Bands so abseits des Mainstreams entdeckt, dass ganz oft irgendwie nur eine Handvoll Leute da ist. Mhm. Und ich finde, das ist so ein totaler Make-or-Break-Moment, weil wenn die Band dann gut ist, bist du Fan fürs Leben.
Fürs Leben,
und
ja.
Ich kenne das ja auch so von den ersten Lesereisen, als halt noch wirklich gar keiner wusste, wer ich bin. So in der Buchbranche, da hatte ich auch manchmal Veranstaltungen, wo irgendwas gar nicht funktioniert hat, gerne auch mal in Berlin oder so, wo auch noch total viel los ist, wo es immer ein schwieriges Pflaster ist. Und ich hatte das auch schon irgendwie, dass 7 Leute oder so kommen. Und das ist dann natürlich total bitter für den Veranstalter oder die Veranstalterin. Aber ich denke mir dann immer so, geil, diesen 7 Leuten gebe ich den besten Abend, den sie je hatten. Und die werden das nicht vergessen, weil hier können wir was jetzt ganz, ganz Intimes und Cooles machen. Und das kann jetzt total viel Spaß machen, dass wir irgendwie, ja, dass sie so richtig Zugang kriegen. Und das ist
connecten, ne?
Ja, genau. Also ich erinnere mich dann immer dran, wenn ich mal irgendwie weniger Publikum habe, dass man dann nicht auf gar keinen Fall weniger macht, sondern eher noch mehr. Weil muss man auch, weil eine große Gruppe steckt sich gegenseitig an, vor allem wenn es auch ein bisschen lustig ist oder so. Und bei einer kleinen Gruppe fühlen sich die Leute ja auch meistens erstmal unwohl, weil sie selber exponiert sind, weil sie nicht im Publikum verschwinden. Und dann gebe ich mir immer extrem, also es mir ist schon lange nicht mehr passiert, aber gebe ich mir extrem viel Mühe, dass die es besonders nett haben. Und das dann irgendwie auch immer ganz cool.
Ja. Krass, mir ist gerade was aufgefallen, wo ich von diesem Manson-Konzert, weil ich da auch lange nicht mehr von gesprochen habe, dass das tatsächlich auch so eine Geschichte ist, wo man ja jetzt, also dass die Kontroverse um diese Person und alles, was seit 2003 um Marilyn Manson passiert ist, ich habe halt so lange nicht mehr von dem Konzert gesprochen, dass das jetzt rückwirkend auch diese Erinnerung für mich voll verändert.
Mm, ja.
Weil das eigentlich, also damals war das ja noch gar kein Thema, und vor allem damals war die Bühnenshow von Helen Wein gestaltet. Das ist ein österreichischer Künstler, glaube ich.
Ah, kenne ich nicht. Mhm.
Der hat diese Phase, wo Manson diese Mickey-Maus-Ohren hat und es immer so einen schwarzen und einen weißen von ihm gab, das hat Helenwein gemacht. Und ich find Helenwein eher, also es ist halt ein extrem düsterer Künstler. Aber irgendwie fand ich den schon immer ziemlich faszinierend, seine Malerei, weil es halt so hyperrealistisch ist. Und der hat dieses ganze Set-Design gemacht, der hat auch viel mit Rammstein zusammengearbeitet und so. Und das hat mir halt richtig gut gefallen, einfach die Podeste, die da gebaut waren und so. Und jetzt merke ich, wo ich halt das erste Mal seit Jahren von diesem Konzert erzähle, so, nee, gefällt mir alles nicht mehr. Also dieses, ich kann das für mich nicht trennen, genau wie Michael Jackson, so, ich kann das für mich nicht trennen, das gefällt mir halt nicht mehr.
Geht mir ganz genau so.
Ist ja völlig auch so, ja?
Ja, völlig. Also mit Marilyn Manson hatte ich eh nie wirklich was am Hut. Ich fand diese krasse Ästhetik irgendwie natürlich auch interessant immer, aber Gott sei Dank ist das kein Künstler, den ich mal in irgendeiner Form verehrt habe, weil er ist halt wirklich, ich glaube, all diesen Frauen. Und
ja, ich auch.
Ich könnte nie wieder, also die einzelnen Marilyn Manson Tracks, die ich in meiner Spotify-Playlist hatte, musste ich da rauslöschen, weil ich jedes Mal also ich kann das auch überhaupt nicht trennen. Gar nicht, gar nicht. Und es wäre eine riesige Debatte generell, ob man Kunst und Künstler oder Künstlerin voneinander trennen kann. Und da gibt es auch, das ist nicht in allen Fällen für mich so klar wie bei ihm, aber bei ihm ist mir das völlig klar. Mhm. Also ich kann ihn nicht mehr hören.
Nee, gar nicht. Ich auch nicht. Das stimmt, aber ich, also sonst, ich habe das halt irgendwie halt nie mit diesem Konzert in Verbindung gebracht. Deswegen merke ich, dass mich das da so extrem betrifft, weil so Michael Jackson fand ich auch nie cool.
Ja, ja, ich zum Glück auch nicht. Ich finde es aber bei ihm so ein krasses Phänomen. Seine Fans, auch in meinem Umfeld viele, haben sich ja null von ihm abgewandt.
Ja, ja.
Und verteidigen das und glauben ihm und denken, dass seine Opfer sich das ausdenken für das Attention. Wollt ihr mich alle fucking verarschen? Entschuldigung, pardon my French. Aber da platzt mir echt die Hutschnur, ey.
Ja, das ist irgendwie ein extremes Phänomen, ne? Weil sie können es ja nicht, also sie können es ja nicht wissen und man könnte sich ja auch enthalten. Sowieso ist das so emotionalisiert, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt für Michael Jackson in die Bresche springen und sagen, ey, der Typ ist super. Jemand, der so Musik macht, kann nicht schlimm sein.
Ja. Also, ne? Was ist das für ein Argument? Schwierig.
Das ist echt heftig.
Aber da merkt man, wie emotional angedockt Menschen an ihre Idole sind.
Ja.
Und das ist so verbunden mit der eigenen Identität, dass man einen Teil der eigenen Identität ändern, abspalten oder rückwirkend ganz anders denken müsste. Und das kann man dann wahrscheinlich nicht. Und das ist vielleicht ein Stück weit verständlich. Das ist wahrscheinlich ein ganz krasses psychologisches Phänomen irgendwie. Ich bin einfach nur wahnsinnig froh, dass ich nie Marilyn Manson oder Michael Jackson Fan war.
Ja, mein Gott. Aber es ist wahrscheinlich genau das, was du über das Nick Cave Ding gesagt hast. So, dass es halt Musik ist, die das Leben verändern kann.
Ja.
Und wenn das nun mal Michael Jackson so dein Ding ist und Heal the World dir Kraft gegeben hat, dann ist das, glaube ich, sehr, 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 sehr schwierig.
Stimmt.
Emotional.
Dann darfst du das nicht glauben, denn wenn du es glauben würdest, müsstest du aufhören, diese Musik zu hören und sie würde dir keine Freude mehr machen.
Ja.
Ja, ja.
Ja, und dann.
Das ist es wahrscheinlich.
Ja, aber ich meine, man kann es ja für sich trennen, vielleicht, also ich könnte es nicht, aber es gibt ja immer noch die Methode zu sagen, ich, und eigentlich ist es mit Filmen genau das Gleiche. So, es gibt so viele Filme von der Weinstein Company. Weißt du? Und bei Filmen fällt mir das aber viel leichter, das zu trennen.
Bei Filmen fällt es mir aber auch deswegen leichter, oder spezifisch bei Weinstein, weil ich da sein Gesicht ja nicht sehe. Mhm. Der hat das produziert, aber er ist da ja nicht so im Vordergrund. Mhm. Marilyn Manson siehst du und du hörst seine Stimme.
Ja, stimmt.
Und
das ist was anderes.
Er ist so viel präsenter dann irgendwie.
Ich muss mir jetzt eine andere Geschichte überlegen.
Nein, also die Geschichte ist trotzdem...
Anderer Vorschlag. Ich muss woanders crowdsurfen, um das zu überspielen.
Das ist ein guter Plan.
Das Erlebnis war ja, wie gesagt, nicht das Konzert an sich, sondern durch diese krasse Menge getragen zu werden.
Ich bin übrigens immer wieder beeindruckt von Menschen, die crowdsurfen, weil ich das in 100 Jahren nicht machen würde. Also ich bin ja überhaupt kein soziophober Mensch. Oder zumindest nur manchmal. Aber ich mag das nicht, wenn Fremde mich anfassen. Mhm. Und mich würde das wirklich stören. Und ich glaube, das wäre mir auch zu viel Kontrollverlust. Auch weil ich das schon gesehen habe, dass irgendwie Leute dann runterfallen, weil die Crowd dann plötzlich nicht mehr so dicht ist oder sich die Masse stark bewegt hat oder so. Also da hätte ich tatsächlich, glaube ich, einfach Angst.
Also ich glaube, das ist so wie Bungee-Jumping und Höhenangst, das hat halt nicht so unbedingt, also wenn du das ist halt so ein extremes Erlebnis, dass das alles überspielt.
Ja,
zumindest war das bei mir so.
Und siehst du, Bungee-Jumping habe ich schon gemacht, würde ich jederzeit wieder machen, aber ich würde niemals Crowdsurfen.
Okay, ich würde wahrscheinlich nicht Bungee-Jumpen.
Ach, siehst du, komisch, ne?
Ja, voll. Ja. Voll.
Aber ich bin da neidisch drauf. Also ich wünschte, ich hätte diese Berührungsangst nicht, weil ich glaube, dass immer nachvollziehen konnte, dass das unfassbar cool sein muss, wenn man das macht.
Ja, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, gerade wenn so Stresssituationen oder Situationen, die so sehr, boah krass, machen wir das jetzt wirklich, dann habe ich so einen Hebel im Kopf und kann halt voll gut sagen, ja, das machen wir jetzt wirklich. Deswegen, ich könnte wahrscheinlich Bungee jumpen, aber ich kann das nicht planen. Also ich kann nicht sehenden Auges so, aber wenn mir das jetzt so passiert und das so in dieser Situation, man ist irgendwie mit Freundinnen unterwegs und so, nee, komm, das machen wir doch nicht wirklich so locker, dann würde ich sofort machen.
Ja, verstehe.
So richtig dumm.
Ich sehe es gerade auch voll in deinem Gesicht, dass du genau jetzt Bungee jumpen würdest, wenn du könntest es tun.
Ich mag aber so diese, ich glaube, das ist so diese Magie der Impulsivität und der Spontanität, so, ja, komm, ey, machen wir jetzt einfach, ist doch geil.
Ja.
Also vielleicht kriegst du ja mal überredet zum Crowdsurfen bei Nick Cave.
Ja, bei Nick Cave würde ich das natürlich machen. Aber ich weiß nicht, ob die Leute, obwohl nee, das Publikum ist auch sehr durchmischt. Ich hätte halt bei älterem Publikum Angst, dass die Leute nicht die Kraft haben, wo ich dann irgendwie so auf den Hallenboden klatsche.
Ja, bei Dolly können wir es auf keinen Fall.
Bei Dolly geht's gar nicht. Oh Gott, die armen Leute.
Ja, ja. Kennst du das Zitat von Dolly Parton? The bigger the hair, the closer to God.
Sensationell. Nein, das kannte ich nicht.
Ja, ich finde so, ich meine, ich bin jetzt nicht sehr gläubig, aber ich finde halt so diese, ja, das ist halt, das gefällt mir mal sehr gut.
Ich finde das ganz toll. Vielleicht mache ich mir auch irgendwann, also ich habe ja fest vor, wenn ich noch ein bisschen älter bin, noch exzentrischer zu werden, dann auch offensiver damit zu sein. Und vielleicht wäre dann auch so ein Look, der das widerspiegelt. Also ich stelle mir halt so vor, wenn ich dann so mit 75 immer noch schreibe und so eine ältere Dame bin, dann so ein Beehive. Ne? Mhm. Ich stelle mir auch vor, dass ich im Alter nicht unbedingt dicker werde, sondern immer skinnier und skinnier. Ja. Und dann so anfange, so wirklich mit dem Leopardenprint und mit den, ja, mit den Farben und so. Und dann so ein Closer to God Beehive. Das könnte ich mir tatsächlich auch für mich selbst vorstellen.
Tatsächlich könnte ich mir das bei dir auch Siehst vorstellen. Siehst du es,
ne? Oder?
Ja, ich sehe es auch.
Ja, ich sehe das in deinen Augen. Du guckst mich gerade schon.
Ich finde das auch gut, dass du so skinny zu werden.
Ja, also gar nicht rüstigen, ohne, aber so gar nicht mit weniger Essen, sondern einfach, nee. Das passiert dann so, ne? Das ist genau so der Plan, ja.
So diese Omas, die aussehen, als würden die noch Rennrad fahren.
Ja, genau.
Die
ja.
So sehnig.
Genau, so ausgezehrt. Also die auch so aussehen, als würden sie halt immer nur Kaffee trinken oder Dornkart und rauchen.
Ja.
Und ich habe nicht vor, dann das Rauchen anzufangen, aber ich will halt so aussehen, als würde ich ganz viel rauchen. Aber nicht ungesund, sondern so wie jemand, der das abkann. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Hab ich und dann halt viele Katzen, ist ja eh klar.
Natürlich viele. Also ich habe dann eher Hunde und ich glaube, ich gehe auch eher in die dickere Richtung. Ich werde dann so eine gemütliche, weißt du?
Ja, das ist auch schön. Ja, ich werde dann so eine fahrige, weißt du, so. Ja.
Habe ich erzählt, dass ich demnächst noch mal eine Zigarette rauchen werde? Haben wir darüber gesprochen?
Nein, was? Ja, ich dachte, die besten Zigaretten sind geraucht.
Genau, genau. Aber jetzt kommt, glaube ich, noch mal eine, die muss ich rauchen. Ich werde auf gar keinen Fall beim Rauchen anfangen. Und ich glaube, das werden auch nur zwei Züge und dann wird mir schlecht. Aber in dieser Live-Demonstration bei Tom Sexter gibt es eine Szene, wo im Landemodul geraucht wird.
Ah, sehr gut.
Und da überlege ich jetzt, seit ich zugesagt habe, so, ja, eigentlich muss ich diese Zigarette rauchen, also puffen, ne? Und da bin ich schon ganz aufgeregt.
Oh,
ich
glaub, wow. Ist das am Ende?
Ist ganz am Anfang.
Am Anfang. Hoffentlich wird die nicht wirklich schlecht. Weil immer, wenn ich das jetzt mache, dass ich irgendwie, während Corona hat man das eh nicht mehr gemacht, aber mit irgendwem zusammenstehe, der raucht und sagt, oh, darf ich mal ziehen? Das habe ich früher manchmal gemacht, weil irgendwie ist das so was Nettes, Verbindendes.
Ja, gesellig.
Und dann ist es immer schlecht geworden, weil ich ja nicht rauche. Mhm. Und ich finde, das geht so schnell, wenn man entwöhnt ist.
Scheiße, jetzt wo du
sagst. Aber ich will dir jetzt auch nicht empfehlen zu üben, weil dann fängst du ja wieder an zu rauchen. Nein.
Üben werde. Also, das ist die einzige Zigarette, die ich mir noch erlaube. Es sei denn, es kommt dann nochmal eine Situation, wo man sagt, okay, das ist eine exklusive Geschichte und eine der coolsten Zigaretten. Nee, aber jetzt, wo du sagst, das ist nämlich auch noch kurz, bevor ich das Ding landen muss, wo ich dir von erzählt hatte, dass wenn ich es nicht lande, dass dann diese Mission vorbei ist. Das ist natürlich blöd, wenn man dann ein bisschen zittrig ist. Ne?
Ja.
Vielleicht überlege ich mir das doch nochmal.
Vielleicht geht das auch so schnell nicht, weil du dann eh so viel Adrenalin hast, was einen ja immer super kompetent macht.
Ja.
Aber überleg nochmal.
Ja, ich überlege nochmal. Aber genau.
Aber das ist eine würdige, ich rauche jetzt noch einmal eine Zigarette.
Genau, genau. Genau.
Eine sehr würdige.
Alles andere, also muss ich wirklich sagen, da bin ich ziemlich bulletproof. Würde ich nicht nochmal anfangen.
Ja, gut. Ja,
die
gut.
Ehrenzigarette.
Ich habe ja ein Ticket und ich freue mich wie bekloppt.
Ja, stimmt.
Ich schaffe das, weil eigentlich kann ich da nicht. Aber ich versuche das einzurichten, deswegen habe ich einfach ein Ticket gekauft, weil eigentlich muss ich das sehen. Ich finde das so cool.
Ja, das wird bestimmt cool. Ich freue mich wirklich schon so sehr. Habe ich dir von diesem Yo-Ding erzählt? Ja, ne?
Sag noch mal.
Dass die Leute, die kommen und aus meiner Community sind, sich so einen Aufkleber mit Yo machen.
Ja.
Genau, richtig geil.
Das ist total cool.
Mache ich dir auf jeden Fall ein, wenn du da bist.
Ja,
kommst du alleine oder in Gesellschaft?
Ich komme alleine.
Okay.
Ja. Ja, ich komme wahrscheinlich nämlich auch nicht aus Köln. Ich muss mal gucken, wie ich das hinkriege.
Okay.
Aber also ich muss es irgendwie noch hinkriegen. Ich habe es noch nicht hingekriegt. Ich muss dafür ein paar Dinge verschieben. Aber ich will es halt so gerne, dass ich dachte, ich kaufe mir ein Ticket und irgendwie kriege ich das hin.
Ja. Mein Bruder ist auf jeden Fall auch da. Dann könnt ihr euer Red Hot Chili Peppers Revival.
Stimmt, falls es stimmt. Es wäre total creepy, wenn er sagen würde, was? Nein, das war ich nicht. naja, Mal schauen, mal gucken. Aber was machst du davor irgendwie so eine kleine Quarantäne?
Ja, ich bin ja eh die Woche vorher da und mache Training und ich habe auch jetzt, ab jetzt Schiss, mich jetzt anzustecken und das dann nicht machen zu können. Richtig Schiss. Ja. Deswegen, also ich werde die, wie gesagt, also die Woche vorher, also ich habe schon für mich selber entschieden, wenn ich es habe und ich fit bin, ich bin ja in diesem Helm, ich ziehe das durch. Ich werde niemanden anatmen und ich ziehe dann halt ein. Dann wird halt diese Zigarette einfach nicht geraucht und ich lasse den Helm an.
Also du würdest deinen Zombie bald verbergen vor allen anderen.
Ey, auf jeden Fall. Das ist so ein gutes Bild. ja, nee, also es darf einfach nicht passieren. Es darf einfach nicht passieren.
Ich habe ja auch hier, habe ich dir bestimmt auch schon erzählt, ich bin ja nach wie vor im Literaturhaus Wiesbaden, für alle, die nicht wissen, was hier heißt. Und ich habe natürlich die ganze Zeit Angst gehabt, mich hier anzustecken, weil ich natürlich, wenn ich Quarantäne oder Isolation machen möchte, möchte ich das natürlich zu Hause machen. Und ich verlange dann, dass man mir permanent meine liebsten Leckereien bringt und mich sehr gut behandelt, auch wenn ich gar keine Symptome habe. Ja. Und ich will es dann einfach luxuriös haben. Hier habe ich es mega schön. Aber ich würde das dann gern zu Hause machen. Mhm. Und mir ist dann ja aufgefallen, wenn ich hier positiv testen würde, käme ich ja nicht mehr nach Hause. Ich bin mit der Bahn hergekommen. Ich dürfte dann ja nicht mit der Bahn zurückfahren. Ja. Und ich müsste mich dann von meinem Liebsten abholen lassen, wie so ein Dorfkind von der Dorfdisco, weißt du, so Samstagabends
Wie so eine dünne Oma,
die nicht mehr. Wie so eine dünne Oma, die nicht mehr fahren darf. Weil sie halt schon ein paar Mal irgendwie überprüft wurde und von Nachbarn angeschwärzt wurde, dass sie halt einfach, ne,
zu viel Dornkart morgens schon
zu viel Dornkart irgendwie. Und das wäre mir alles sehr, sehr lästig. Und ich dachte ja tatsächlich diese Woche, ich hätte Corona, weil ich mit einem Kollegen unterwegs war, länger im Auto, der den Tag danach einen positiven Schnelltest hatte. Und das hat sich dann als falscher Alarm rausgestellt. Er hatte dann negativen PCR-Test und ich auch. Aber die Tage, bis ich das herausgestellt hatte und bis ich überhaupt sinnvoll einen PCR-Test machen konnte, bin ich halt hier im Literaturhaus rumgegeistert, immer nur, wenn sonst kein, also ich habe das natürlich kommuniziert und das gesagt und mich halt so vorsorglich isoliert und bin dann immer nur raus, um was zu holen und dann Spaziergang zu machen, wenn ich niemandem begegnen konnte, was oft hieß, irgendwie so wie so ein totaler Psycho, Tür auf, lauschen, ist jemand da? Und wenn ich jemand gehört habe, schnell die Tür wieder zumachen, weißt du, wie so ein soziophobes Monster. So ganz unangenehm. Ja. Oder wie so ein Hausgeist. Oder wie jemand, der so in den Wänden wohnt und immer nur rauskommt, wenn alle schlafen. Also so, ich war mir selber so unheimlich. Es war ganz schlimm. Ja. Ja, aber ich habe kein Covid.
Gut, das hast du einen PCR-Test gemacht? Oder?
Hab ich,
oder?
Ja, genau.
Ja. Ja, das, man hat dann schon irgendwie Schiss, ne? Wenn das so näher rückt und man denkt, ja, vielleicht bin ich es doch.
Ich habe halt einfach mega Angst, jemanden anzustecken. Jemanden anzustecken und dem passiert dann was Schlimmes.
Ja.
Da habe ich immer noch Angst vor. Also auch, dass mir egal, dass Omikron mild ist, aber es gibt trotzdem Leute, die im Krankenhaus landen.
Ja.
Und auch wenn es keine Absicht wäre und ich mein Bestes tue, ich fände das ganz schlimm.
Ja, voll. Will man nicht.
Ja. So. Naja.
Und hast du ein Positives der Woche?
Ich habe ein Positives der Woche. Total süß, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte ja die Woche davor diesen Kreativworkshop. Und jetzt diese Woche ging es mir ja bis letzte Nacht nicht so gut, weil ich so schlecht geschlafen habe und die Nachrichten waren so fürchterlich und ich musste mich so beherrschen, nicht zu doomscrollen und all das. Und gestern, ich bin so zeitlich verwirrt, war das gestern? Naja, jetzt irgendwann in den letzten Tagen bin ich wach geworden, ich hatte furchtbare Laune und habe mich so durch den Tag geschleppt und hatte viele Konferenzen und musste mich konzentrieren und war aber so müde. Und dann dachte ich hätte jemanden an meine Apartmenttür klopfen hören, während ich gerade im Telefonat war, war mir aber nicht sicher und konnte das Telefonat auch nicht abbrechen. Und dann war das Telefonat vorbei und ich habe die Tür aufgemacht und ich sah so eine schöne weiße Papierbox davor liegen und habe die aufgehoben und gesehen, dass der Hausmeister hier in der Villa mir die vor die Tür gelegt hat. Und da stand halt irgendwie drauf, liebe Melanie, das ist ein random act of thankfulness. Danke für den tollen Kreativworkshop. Er war so inspirierend und so wunderbar. Und dann habe ich das aufgeklappt. Liebe Grüße, Sabine. Und dann habe ich das aufgeklappt. Und er war hier von der besten Patisserie in Wiesbaden, Lars Sucré, also die zuckrige Kunst, so ein absolut perfektes, kleines Kunstwerktörtchen für mich drin.
Wow.
eigentlich komplett aus Schokolade und Mousse au Chocolat bestehend, wunderschön und absolut köstlich, dass ich den aufgegessen habe. Und ich habe mich so doll darüber gefreut. Das war so lieb und gedankenvoll. Und es war so interessant, weil ich mache solche Dinge ja auch immer mal, wenn ich dran denke. Und ich habe ja auch in meinem Kreativitätsbuch über Random Acts of Kindness geschrieben und so. Und sowas aber unvermutet zu bekommen, war irgendwie so nett, weil ich da erst gemerkt habe, wie krass das deinen Tag, deine Woche, deinen Monat tatsächlich verändern kann. Ich habe mich so über alle Maßen doll gefreut, dass sie sich diese Mühe gemacht hat.
Voll cool.
Ohne Ende, ey. Das war super, super cool.
Muss man eigentlich öfter machen, ne?
Ja, ja. Ich habe mir dann direkt auch ein paar Dinge ausgedacht, die ich hier in Wiesbaden machen werde, bevor ich abreise. Ach, cool. Ich kann das ja eigentlich schon erzählen. Also was ich auf jeden Fall machen werde, ist ein paar meiner Bücher signiert hier in die offenen Bücherschränke in der Stadt legen und generell ein paar kleine Überraschungen in der Stadt verteilen, bevor es zurück nach Köln geht.
Cool.
Genau. Ja.
Sehr gut.
Das macht einfach total viel Spaß. Und es ist auch irgendwie so schön, weil man sieht den Adressaten dann ja nicht, während er es bekommt. Aber es ist halt irgendwie trotzdem so, so befriedigend irgendwie.
Ja, eigentlich ist das halt so ein Schenken in seiner reinsten Form, ne? Weil es halt nicht um das geht, was du zurückbekommst, sondern nur darum, was du gibst.
Total, ja. Ja. Das war definitiv das Positive der Woche. Das war so nett.
Voll cool. Ich habe auch geplant, die nächsten Wochen die Bank wieder neu zu bauen. Die ist ja schon länger wieder weggeschwommen.
Ja.
Und dass ich mich da nochmal dran setze und den neuen Entwurf mache. Da freue ich mich auch drauf. Das war auch ein Projekt, was mir so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, weil es eben nur Output ist und nicht zurückkommen
muss. Super, super toll. Ja, das ist echt, man vergisst das manchmal irgendwie, wie wertvoll das tatsächlich ist. So, also Wahnsinn. Mir ist es auch mal passiert, da habe ich dann auch selber angefangen mit den Random Acts of Kindness. Da waren wir irgendwie im IKEA und man fährt ja immer nur zu IKEA, um danach diese Hotdogs zu essen. Und ich esse ja immer diese vegetarischen Hotdogs, die es ja seit ein paar Jahren gibt, worüber ich mich sehr freue, weil es vorher immer ganz schlimm für mich war, dass ich dann keinen Hotdog essen konnte. Und da stand ich mal, wir standen irgendwie an diesem Tresen und wollten gerade bestellen. Und vor uns war irgendwie noch jemand dran und dann haben wir bestellt. Und wollten zahlen und dann sagte die Bedienung, nee, die Person vor Ihnen hat schon für Sie bezahlt.
Ach Quatsch.
Also total nett, das war wirklich einfach so ein random act of kindness. Und das fanden wir beide so mindboggling, das war so nett.
Hä, aber die wusste doch gar nicht, was ihr bestellt.
Nee, oder ich glaube, die hat einfach, sie hat es geahnt oder sie hat einfach einen bestimmten Betrag dagelassen.
Ja, okay.
Und der Rest war dann für die Servicekraft, das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau.
Cool.
Ja, das ist total cool und das kann man ja total gut irgendwie auch bei, weiß ich nicht, bei Starbucks oder so, wenn man die 5 Euro übrig hat, gibt man denen halt 5 Euro und sagt, das ist für den Kaffee von der Person hinter mir und der Rest ist für dich. Mm. Und total gut, total gut.
Ja, das ist
Das ist auch irgendwie ein Akt der Anarchie. Also es ist wirklich so völlig, weil das der Random-Aspekt daran, dass du es nicht für jemanden machst, den du kennst, weil das macht man hoffentlich eh die ganze Zeit, nette Dinge für Leute, die man kennt.
Ja, ja.
Aber so dieser Random-Aspekt, der ist halt so mindboggling. Das ist halt so cool.
Ja, voll. Vor allem, wenn niemand danach gefragt hat so und das auch nicht vorgesehen ist.
Ja,
das
genau.
ist irgendwie, das ist echt, ja, das stimmt, das ist schon, hat schon was von Anarchie.
Das ist total geil.
Ah, ist cool.
Ich setze zum Beispiel auch oft schöne neue Bücher aus und schreibe da was Nettes rein und leg die irgendwie in eine Bahn oder so.
Okay.
Weil ich kann mir Bücher total gut leisten, aber ich kann mich noch total gut dran erinnern, wie Bücher für mich mega, mega teuer waren und ich irgendwie auf Bücher gespart habe oder nur in der Bücherei ausgeliehen habe oder so. Und manchmal, ich kriege ja auch viele Bücher geschickt und lese manchmal auch nur so rein oder kaufe auch manchmal Bücher und denke dann, ist vielleicht doch nichts für mich. Dann tue ich da manchmal einen schönen Zettel rein und lege die in irgendeine Bahn.
Ja.
Und vertraue darauf, dass entweder eine Person, die da Bock drauf hat, das mitnimmt oder es halt verschenkt.
Ja.
Das macht so viel Spaß.
Ja. Also jetzt muss ich gerade an eine random Geschichte wegen Bahn, die wollte ich dir die ganze Zeit schon erzählen. Vielleicht habe ich sie dir auch schon erzählt. Ich war kürzlich verabredet zum Essen und ich habe einen Gulasch gemacht. Und hatte dann den Gulasch in so einem Topf und dann noch so ein Handtuch drum, so halb und dann irgendwie noch so ein Gummiband, damit das halt einigermaßen zu transportieren ist. Und bin dann in die Bahn eingestiegen und ich hatte den Hund nicht dabei, ich hatte nur den Gulasch mit und habe gesehen, da kommt ein Kontrolleur und ich hatte halt noch kein Ticket. Und habe dann den Gulasch auf den Sitz gestellt, wo ich sitzen wollte und bin losgerannt zum Ticketautomaten. Und alle Leute haben mega Panik bekommen, weil das halt einfach so aussah, als hätte ich halt so eine Bombe
da abgesetzt
und bin weggerannt.
Oh nein, wie unangenehm.
Ja, das war so unangenehm.
Oh Gott, wie schlimm.
Und dann ist er so ganz unruhig, man hat das so gemerkt, so ganz unruhig geworden und alle so weggerückt und so. Und dann haben dann so nach mir geguckt und dann habe ich das gesehen und habe dann halt irgendwie das zuerst nicht gecheckt. Und dann irgendwie sind die Ersten aufgestanden. Ich so, ach so, nee, ich hole mir nur schnell ein Ticket. So. Oh, die haben mir aber gar nicht mehr vertraut.
Oh nein.
Ja, das war so unangenehm.
Oh, ist das schlimm.
Ja.
Das ist der Horror.
Das ist wirklich schlimm. So viel Aufmerksamkeit.
Ja. So viel negative Aufmerksamkeit. Ja. So, werfen wir uns jetzt auf sie, machen wir jetzt was. Oh Gott.
Ja, das war echt voll krass. Und dann so, was, okay, was ist denn da drin? Als ich dann wieder kam, ist ein Gulasch.
Ja.
Das hat auch aufgemacht und gezeigt.
Und mein erster Gedanke war tatsächlich, da merkt man aber auch, wie verfressen ich bin, dass du halt zurückkommst und es ist halt weg. Ich dachte, jetzt einfach jemand geklaut den Topf.
Ja, nee, das war mein Bombenalarm, den ich versehentlich ausgelöst habe.
Alter Schwede. Ja, und sag mal, hast du ein Positives der Woche?
Ach so, ja, das ist aber auch so ein ganz weirder Flex. Ich habe zufällig erfahren, dass YouTube Zürich, das Headquarter, einen Konferenzraum nach mir benannt hat.
Das ist so spektakulär. Ich habe das in deiner Instagram-Story, glaube ich, gesehen. Und das hat absolut meinen Tag gemacht. Vor allem, dass du es durch Zufall erfahren hast, macht es irgendwie noch cooler, dass die ganze Zeit schon bei YouTube Zürich ein Raum, also wir gehen heute in den Laura Kampf. Wie geil, oder? Weil das sagen dann ja auch Menschen.
Ja, ich finde das so komisch und das ist auch, glaube ich, irgendwie so, also das, vielleicht kannst du das auch unterschreiben, wenn man so Lob oder Aufmerksamkeit oder was weiß ich, so erfolgreich wird in dem, was man tut, dass so die Dinge, von denen man früher immer dachte, dass das ist, was voll cool ist. Ich dachte immer, es ist halt voll cool, wenn du erkannt wirst und die Leute sprechen dich an oder sowas, ne? Es stimmt halt irgendwie nicht so. Das sind halt diese Dinge, dass irgendwo so ein kleines Plastikschild ist und das Konferenzraum 8 Laura Kampf. Das ist sowas, was mich so, hä? Wie krass ist das?
Ja, das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Wo du aber gerade erkannt werden sagst, fällt mir ein, dass sich das bei mir tatsächlich geändert hat. Ich fand das früher, ich habe mich früher immer erschreckt. Und weil man damit ja nicht rechnet, weil wir nicht auf eine Art Prominenz sind, wo wir damit immer rechnen müssen. Es passiert halt nur ab und zu. Ja. Und die meisten Leute sagen ja auch nichts, wenn sie einen erkennen, sondern machen einfach ihr Ding weiter. Und oft habe ich mich erschreckt. Einmal habe ich mich so erschreckt, da habe ich immer gefragt, bist du Melanie Rabe? Dass ich gesagt habe, nein. Und das Schlimmste war, sie hat dann mit mir darüber gestritten. Und ich konnte ja dann nicht sagen, das ist das Unangenehmste, was mir jemals hier so, doch, das bist du doch. Und ich so, nein. Völlig unangenehm. Aus so einer schlimmen Übersprungshandlung. Und dann bin ich ganz schnell in eine U-Bahn gestiegen. Ja. Ganz, ganz unangenehm. Das ist schon sehr lange her, aber das war richtig schlimm. Ich weiß auch nicht, was da in mich gefahren ist. Ganz, ganz komische Übersprungshandlung.
Ja, erschrocken.
Wirklich total erschrocken. Und jetzt habe ich irgendwann gemerkt, das war so ein schleichender Prozess. Jetzt zum Beispiel auch in Wiesbaden hängen halt viele Plakate irgendwie mit meinem Gesicht und in Buchhandlungen erkennen mich die Leute natürlich. Mhm. Und ich war in der Buchhandlung, habe ein paar Bücher gekauft. Und man denkt ja immer, man wäre viel schlechter erkennbar, weil man eine Maske trägt, als man tatsächlich ist. Also man wird ja trotzdem irgendwie erkannt. Vor allem in der Buchhandlung natürlich. und dann bin ich irgendwie einen Tag oder zwei Tage später durch Wiesbaden gelaufen. Und da kam so eine nette Dame auf mich zu, sah ich schon von Weitem, dass sie mich erkannt hat. Und sagte, ach, wie schön, Sie zu sehen. Ich arbeite auch in der Buchhandlung, in der Sie letztens waren. Und die Kolleginnen haben erzählt, dass sie da waren. Und ich war so traurig, dass ich sie verpasst habe. Und dann haben wir uns irgendwie 2 Minuten unterhalten. Und das war irgendwie so schön. Und ich habe jetzt irgendwie gemerkt, ich erschrecke mich nicht mehr, ich bin da nicht mehr super, super schüchtern, sondern ich freue mich einfach wie Jack, weil das irgendwie so, ich weiß nicht, also ich glaube, mir hatte da irgendwie die Empathie für gefehlt, aber wenn ich irgendwie eine Autorin auf der Straße treffen würde, die ich cool finde, würde ich mich ja mega freuen und da vielleicht im Laufe des Tages wäre es keine große Sache, aber ich würde irgendwie nochmal dran denken, ach cool, vorhin habe ich Charlotte Link getroffen, so. Und das ist ja irgendwie... Für die meisten Dinge muss man sich ja anstrengen, um anderen eine Freude zu machen. Und da muss man nur von A nach B gehen. Ist ja mega cool.
Das stimmt total. Was mich halt so an diesen, also welche Situation mich verunsichert, ist, wenn man das spürt, dass jemand halt einen anguckt und weiß, also wenn man merkt das ja halt irgendwie. Also ich finde, und das finde ich immer sehr beeindruckend, wie schnell man das checkt, dass man angeguckt wird, obwohl man es gar nicht richtig sieht. Also wie sehr sich die Energie irgendwie so im Raum verändert.
Ja.
weißt du, was ich meine?
100%.
Und wenn dann halt nichts kommt und man aber lange, ich hatte das jetzt zum Beispiel auf der Rückfahrt von Föhr auf der Fähre, da waren tatsächlich zwei, ist ja mit Sendung mit der Maus, mit Familien einfach super häufig. Und ich saß dann da halt mit meinem Bruder und wir haben geschnackt und ich habe es halt genau gesehen, dass die mich angucken, aber haben dann nichts gesagt und dann weiß ich einfach nicht, was ich machen soll.
Ah.
Weißt du, wie ich meine? Dann fühle ich mich halt total beobachtet, ja, und würde das auch eigentlich gerne auflösen,
ja,
und dann einfach lieber Hallo sagen und hey, cool, ein bisschen schnacken, als dann so 45 Minuten nicht zu wissen, was ich jetzt machen soll. Also das ist halt meine eigene, mein eigenes Unvermögen, auf diese Situation adäquat zu reagieren im Grunde.
Ja, voll.
Weil ich könnte ja auch einfach so hinwinken, aber dann denke ich auch so, meine Güte, also das mache ich jetzt schon mal vor, die haben mich nicht.
Ja, vor allem, du bist relativ prominent, aber vielleicht hast du in dem Moment auch einfach nur noch eine Nudel vom Mittagessen an der Wange kleben.
Genau.
Oder sie wollten sich just genau die Schuhe kaufen, die du anhast, haben darüber gesprochen, das weißt du ja alles nicht. Mich triggert das total, weil ich es halt, ich hasse es, wenn mich Menschen anstarren.
Ja.
Weil das ist halt mein Kindheitstrauma, ne? Ich komme aus Thüringen, ich war immer weit und breit die einzige schwarze Person und wenn ich irgendwo reinkam oder irgendwo auf dem Land unterwegs war, haben mich immer Leute angestarrt. Und ich kriege es einfach nicht weg, dass es mich aggressiv macht oder ich weinen möchte, wenn mich Leute anstarren und ich weiß nicht warum. Also mich triggert das total. Ich habe da auch früher immer super aggressiv drauf reagiert und auch gesagt, noch nie eine schwarze Frau gesehen oder bin wirklich aggro geworden, was meinem Wesen eigentlich gar nicht entspricht.
Ja.
Und deswegen, also wenn man mich einfach nur anstarrt, ohne was zu sagen, das...
Aber passiert dir das nicht häufig? Also das
doch, natürlich.
Ja.
Und ich reagiere jetzt
dass
nicht
sie dich
mehr
erkennen und dann nichts sagen, meine ich. Und das,
ja, garantiert,
und also freundlich.
Aber mich nicht offensiv anstarren.
Ja,
und ich sage
da
jetzt nichts mehr zu, weil ich halt nicht weiß, was der Grund ist. Denk mir auch, who knows, vielleicht habe ich gerade irgendwie, keine Ahnung, vielleicht folgen mir wieder 20 grüne Papageien und das hat gar nichts mit mir zu tun, was weiß ich so. Ne?
Ja.
Ich habe mir das abgewöhnt, dann irgendwie einen Spruch zu bringen. Das ist doch heute nicht mehr angemessen, weil inzwischen hat jeder schon mal eine schwarze Frau gesehen. In den 90ern war das noch anders. Da gab es wirklich Orte, da kamst du hin und die Leute haben dich angegafft wie nur was. Ne? Das war wirklich richtig krass zum Teil.
Ja, ich glaube, das kann man gar nicht nachvollziehen, wenn man das nicht erlebt hat.
Ich wohne in der Metropole, die total durchmischt ist. Aber das ist einfach ein Trauma. Ein Wort, das ich nicht leichtfertig verwende, aber es ist wirklich ein Trauma, das ich nicht mehr loswerde.
Mhm.
Deswegen ist angestarrt werden für mich wirklich problematisch.
Ja,
wirklich problematisch.
Ja, dann alle Melanie Rabe-Fans immer was sagen.
Hallo sagen oder Blickkontakt meiden. Das ist wie so ein Diktator.
In die Augen schauen.
Sonst geht's direkt irgendwie rund einfach.
Nein, aber das, also ja.
Es klingt so schlimm, weil ich so freundlich bin eigentlich.
Total. Ich bin ja auch freundlich.
Das ist halt ein Wunderpunkt so. Du bist mega freundlich, Laura. Immer,
ja,
eigentlich.
Und ich habe dieses Trauma nicht mit dem angestarrt werden aus der Kindheit, was deine Situation mal wirklich nochmal viel, viel schrecklicher macht, ne, wenn du dann halt viel erkannt bist. Aber so dieses nicht angesprochen werden und angeguckt werden, ist auch für mich ohne dieses Trauma einfach super unangenehm, weil mich das in so eine Situation bringt, dass ich jetzt aktiv werden muss, damit die Leute mich ansprechen können. Aber Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Ja, natürlich.
Weißt du, um
nicht
diese Situation aufzulösen, weil alles würde mich zum totalen, also es ist ja, hey, na, wollen wir ein Foto machen? So, niemals, weißt du?
Ja, das wäre.
So, das ist halt einfach so dieses Problem, dass es für mich da keinen sozialen Kodex gibt, wo ich sage, daran kann ich mich jetzt halten und so komme ich aus dieser Situation raus. Das ist dann halt einfach, ich bin sofort total befangen, fange an, wie ein Roboter zu gehen, weil ich mich total beobachtet fühle und weiß halt nicht mehr, was ich mit meinem Bruder sprechen soll, ob das jetzt zu privat ist oder nicht. Und das ist halt einfach wahnsinnig unangenehm. Dann ist halt so ein Hingehen und Hallo sagen, finde ich auf jeden Fall viel angenehmer. Und das habe ich mir selber auch angewöhnt, wenn ich Leute sehe, die ich erkenne und gut finde. So oft passiert das ja auch nicht. Aber und es ist halt die Situation, man steht rum, dann gehe ich halt hin und sage, ey, mega cooles Album oder was weiß ich höre deinen Podcast. Vielen Dank. Einfach um diese Erleichterung zu schaffen, dass man jetzt weiß, ja, ich bin Fan von dir oder ja, ich mag deine Arbeit oder ich habe dich erkannt und ich habe dich angeguckt. Das ist der Grund und voll cool, ich gehe jetzt wieder.
Ja.
So. Naja, voll der Rant am Ende noch geworden.
Also ich glaube, der Trick ist einfach, niemals so bekannt zu werden, dass einem das häufig passiert. Mhm. Weil, also mir passiert das nach wie vor einfach nicht super häufig, alle paar Wochen mal oder so, dass ich das wirklich mitkriege oder mich jemand anspricht, was mega angenehm ist, jetzt wo ich über diese, ich erschrecke mich wahnsinnig und verleugne meine eigene Identitätshürde hinweg bin. So. aber so richtig prominente Menschen, ja. Meine Güte, das möchte man echt nicht haben. Das, was wir haben, ist der Sweet Spot, dass man ab und zu nette Menschen trifft, die man sonst nicht treffen würde, weil sie einen erkennen und was sagen und man chattet 5 Minuten nett. Das ist ja super, super schön. Aber so dieses, also so richtige Promis, die immer wissen, die Leute beobachten mich jetzt, die gucken jetzt, was lege ich denn hier beim Rewe aufs Band und ziehen aus allem ihre Schlüsse, ob die dann richtig sind oder nicht und bewerten alles und so. Das stelle ich mir ganz, ganz unangenehm vor.
Ja.
Ganz, ganz krass. So.
Voll.
Also,
du hast recht, wir haben da voll den Sweet Spot.
Ja, das ist wirklich der Sweet Spot.
Ich weiß jetzt auch überhaupt nicht, wie wir da drauf gekommen sind.
Ich auch nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir beide noch kein Shoutout gebracht haben. Hast du eins?
Shoutout, ich glaube, letzte Woche habe ich nicht Rotwildcampen ausgeschautet, oder?
Nee.
Das waren die, ich merke auch gerade an unserem Bild, ich sehe die ganze Zeit
super
nur
dunkel,
deins.
Ne?
Super dunkel
ich mach
geworden.
Schnell, ich mache mal schnell Licht bei mir. Ich wollte es die ganze Zeit schon machen, weil ich sehe nur noch so mein Geistergesichtchen.
Ich gebe mein Shoutout. Genau, Rotwildcampen, das ist die Irina und ihre Zwillingsschwester. Für die Princess Charming geguckt haben, ist das Irina Schlauch, die Princess. Und genau, ihre Schwester und der Freund von ihrer Schwester, der Michi, die waren bei mir und wir haben den Van weiter ausgebaut. Und da ist jetzt auch heute das Video zu online gegangen. Und denen kann man auch ganz gut auf Insta folgen, wer Interesse an so Campingkram, Ausbauten und so hat. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Oder nur das Video gucken und denen dann trotzdem folgen, auch gut. Die würde ich auf jeden Fall ganz gerne mal ausschauten. Die haben das mega gemacht und es hat super Spaß gemacht, in meinem Team zu arbeiten. Aber da habe ich ja letzte Woche schon super viel von erzählt. Hab nur vergessen, die auszuschauten.
Sehr gut, hier wird nachgeholt.
Sehr gut.
Mein Shoutout, da muss ich nachher noch ein bisschen was zu recherchieren, aber ich erzähle es schon mal. Ein Podcast, den ich fast täglich höre unter der Woche, ist dieser Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mhm. Was jetzt heißt der, glaube ich. Heißt der was jetzt? Irgendwie so. Ne? Der einmal morgens und einmal abends kommt.
Mit Anne Schwedt und so.
Ich glaube, genau. Ja. Und die haben letztens, also sie machen dann einmal so die Nachrichten und dann machen sie ein ExpertInnen-Gespräch und dann haben sie manchmal noch so kleine Fun-Nachrichten hinten dran irgendwie. Und da haben sie erzählt, es gibt in den USA eine Hotline, weil so viele Leute so besorgt sind und ihnen die Nachrichten so schwer auf den Magen schlagen und uns ihnen generell nicht gut geht. Da kann man anrufen und da bekommt man Rat, wie es einem besser gehen könnte, von Kindergartenkindern.
Oh.
Also du rufst da an und dann hast du irgendwelche Kindergartenkinder dran, die was aufgezeichnet haben, was sie machen würden, damit es jemandem, dem es nicht gut geht, besser geht. Und super vieles davon hat natürlich mit Cookies zu tun und mit Ice Cream, aber es ist unfassbar süß. Und diese Hotline ist immer noch geschaltet. Und weil ich natürlich mich nie vorbereite auf diesen Podcast, habe ich die Nummer nicht aufgeschrieben. Aber ich suche das gleich raus und packe das in die Shownotes.
Sehr gut.
Und es ist, glaube ich, eine gute Idee, da mal anzurufen. Egal, wie es einem gerade geht.
Hast du schon angerufen?
Ich habe noch nicht angerufen, aber in dem Podcast haben sie so ein Soundbite und es ist unfassbar hinreißend.
Okay. Das ist ja voll die schöne Idee.
Super süß. Also Shoutout an diese Hotline und an Zeit Online, an den Zeit Online Podcast, die solche Dinge verbreiten.
Ja.
Super gut.
Super, ja, ey, knackige Folge und sogar Überlänge am Sonntag.
Unfassbar.
Mhm.
Ich sollte häufiger Rotwein trinken. Rede ich zwar Quatsch, aber dafür länger.
Oder einfach langsamer.
Oder das, genau.
Okay, Mel, dann würde ich sagen, telefonieren wir nächsten Freitag wieder.
Unbedingt. Super.
Super. Habt eine gute Woche.
Du auch.
Und ihr auch zu Hause und bleibt sauber.
Tschüss, Laura. Ciao,
tschüss.
Alle. Ciao.
Ciao.